Vielen Dank für das freundliche Willkommen heute Morgen und für die anregenden Gespräche und das Nachdenken während der Sabbatschule des Bibelgespräches. Und wir entscheiden tatsächlich heute nach dem Gottesdienst, ob das Leben so schwer ist und wir jammern oder ob wir durch den Gottesdienst, durch das, was wir gemeinsam erfahren, durch das Wort Gottes, durch die Begegnung untereinander, welchen Blick wir auf das Leben haben. Wir leben Tag ein, Tag aus mit Gott. Ich vermute mal, die meisten von uns, die noch nicht so lange dabei sind, werden wahrscheinlich so eine ganz besondere Beziehung zu Gott haben. Und das Leben steckt dann wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich voller Fragen, Überraschungen. Andere, die blicken schon auf eine längere Wegstrecke zurück. Und ich weiß nicht, wie jeder, der hier sitzt, wenn er aufgefordert werden würde, so mal eine Bewertung seines Glaubens abzugeben, so auf einer Skala von 1 bis 10, 1, naja, es könnte besser sein, bis 10, da bin ich wirklich ganz fest bei Gott, wo er sich da einordnen würde. Wie würde das aussehen bei euch, wenn ihr so mal reflektiert, die letzten Tage, Wochen, Monate, wenn man das Revue passieren lässt, wo stehe ich in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott? Die Gespräche heute Morgen, die Texte, die uns durch die Sabbatschule vorgegeben waren, die haben ja auch so ein Stück dessen wiedergegeben, wie die Jünger in die Nachfolge Jesu gerufen wurden, was da auch für Hürden waren, welche Fragen und Zweifel hier und da auch eine Rolle gespielt haben mögen, alles hinter sich zu lassen, nach vorne zu gehen, sich einem anderen anzuvertrauen. Im Gebet wurde das gerade so reflektiert. Ja, nicht immer stehen wir so auf der Sonnenseite des Lebens, sondern da ist ja auch viel an Fragen da. Manches mischt sich auch mit einer tollen Erfahrung, wo wir richtig kernig und gestärkt durch das Wort Gottes wieder ausgerichtet werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ihr im Moment mit eurem Glauben heute Morgen steht, welche Note er von euch bekommen würde. Ich möchte euch heute in der Predigt zwei Menschen vorstellen, die von ihrer Erscheinung her sehr gegensätzlich sind. Sie treten sehr gegensätzlich auf von ihrem Wesen, von ihrem Typ her, sicherlich auch von ihrer Rolle, die sie in ihrer Umgebung, in der Gesellschaft einnehmen, vollkommen gegensätzlich, und da gibt es wenig Schnittmengen, die sie haben. Und ich möchte euch Mut machen, euch heute in der Predigt auf diese Person einzulassen, weil ich es persönlich nach Lektüre dieses Bibeltextes und nach dem Nachdenken dieses Textabschnittes als sehr motivierend finde, für mich wieder auch motivierend fand, wie Jesus mit diesen beiden Personen umgeht, wie er sich auf diese Person einlässt und wie er ganz besonders auch ihre Situation in ihrem Leben mit berücksichtigt. Und wir lesen dazu einen Text aus Markus Kapitel 5 und hier ab Vers 21. Markus Kapitel 5, ab Vers 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und alle ihr Gut dafür aufgewandt, und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass sich die Menge umdrängt, und du fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf, ging umher, es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollen ihr zu essen geben. Das ist unser Text für heute Morgen. Ein etwas langer Text, aber durchaus überschaubar und nicht so lange, dass wir ihn nicht in wenigen Schritten auch durchschreiten könnten. Ich versuche nochmal so zusammenzufassen, was wir hier vorfinden. Eigentlich ein Text, der sich von der äußeren Form her sehr übersichtlich und klar aufbaut. Das sind zwei Personen, die sich an Jesus wenden mit der Bitte um Hilfe. Konkret ging es darum, dass sie hier Heilung finden möchten. Da wird zuerst von Jairus erzählt, er kommt zu Jesus, bittet, dass seine Tochter wieder, die sterbenskrank zu Hause liegt, gesund wird. Und auf dem Weg dorthin wird von einer Frau berichtet, wie sie sich Jesus auch mit ihrem Anliegen nähert, Heilung zu finden. Und danach geht Jesus dann in das Haus des Vorstehers, erweckt die Tochter des Jairus zum Leben. Und dann endet die Geschichte. Ich habe es eben schon angedeutet, ich möchte mit euch wirklich einen Gang durch diesen Text machen. Und ich möchte wirklich auch nah bei diesen Hauptpersonen bleiben, weil ich mich mit meinem Glauben auch selbst in sie hineinversetzen möchte. Das heißt, ich möchte versuchen, das, was ich in meinem Herzen mit meiner Beziehung zu Gott erlebe, möchte ich versuchen, so ein Stück auch abzugleichen mit dem, was die beiden hier mit Jesus erleben. Und ich will mich mit meinem Glauben in sie hineinversetzen, um zu lernen und auch, um für mein Leben zu verstehen. Da kommt also ein Synagogenvorsteher zu Jesus. Jairus, sein Name. Ein Synagogenvorsteher, ein Mann, der damals etwas zu sagen hatte, ein Mann von Rang in seinem Dorf, in seinem Ort, war er derjenige, zu dem alle kamen. Wahrscheinlich gehörte er der Gruppe der Pharisäer an. Ein Mann, der das Leben eines Dorfes bis ins Detail auch regeln konnte. Also jemand, der wirklich auch schon einen gewissen Rang hatte und zu dem man aufschaute, der etwas zu sagen hatte und auch eine Autorität darstellte. Und dann lese ich hier, dass dieser Jairus zu Jesus kommt und er kommt nicht nur einfach zu ihm, sondern er platzt plötzlich hier in die Menge hinein. Die Menschen umdrängen, umringen Jesus, da ist also viel Getümmel, viel Auflauf und er fällt vor ihm nieder. Also wenn ein solcher Mann angesichts auch der Menge, die da ist, vor Jesus niederfällt, so bedeutet das sicherlich auch die Anerkennung Jesu als, ja wahrscheinlich auch als mehr als nur ein Wanderprediger, wahrscheinlich hat er mehr in ihm gesehen. Es drückt sicherlich auch die Verzweiflung dieses Mannes aus und diese Verzweiflung kommt ja dann auch in seiner Bitte zum Ausdruck, dass seine Tochter sterbenskrank zu Hause liegt und eigentlich keine Chance mehr auf Rettung da ist. Und dann diese Geste der Unterwerfung wird unterstrichen durch eine stammelnde Bitte. Er bat ihn sehr, er bat ihn inständig, Jesus möge seine Hände auf die Tochter legen. Ich frage mich, was hat den Jairus dazu gebracht? Was geht in einem Menschen vor, sich auf so eine sehr auffällige Art und Weise auch Jesus auszuliefern. Und gehen wir einfach zurück in die Zeit damals und in die ganz konkrete Situation, was sich da abgespielt hat. Jesus predigt zu den Menschen. Sie kleben sozusagen an seinen Lippen, umdrängen ihn. Da ist ein Gedrängel und ein Geschubse. Jeder will nah bei ihm sein, hören und mitbekommen, was er sagt. Vielleicht passiert auch das ein oder andere Wunder. Wir können sicherlich davon ausgehen, dass es so war. Und dann platzt Jairus, dieser Pharisäer, da mitten in diese Menge hinein. Und es schert ihn überhaupt nicht, was die anderen dabei denken. Und er ist Pharisäer, ausgebildeter Theologe, jemand, der lesen und schreiben kann, Autorität hat, die Schrift auszulegen. Ja, und wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wanderprediger, Schreiner, Zimmermann, Berufsabbrecher, zweiter Bildungsweg vielleicht sozusagen, startet nochmal eine andere Karriere und predigt zu den Leuten. Und wir wissen, wie gespannt, angespannt das Verhältnis Jesu zu den Pharisäern war. Aber all das kümmert ja Jairus hier an dieser Stelle nicht. All das kümmert ihn nicht. Er platzt wirklich so da rein und kniet vor ihm nieder. Eine Geste der Unterwerfung, die im Judentum völlig daneben war. Man wirft sich nicht vor Menschen nieder. Diese Geste der Unterwerfung, das gebührt allein Gott. Und wir spüren, dass da in Jairus sich etwas abgespielt haben mag, was bis dahin wahrscheinlich noch nie vorgekommen war. Und natürlich könnte man einwenden hier an dieser Stelle und sagen, ja, also seine Tochter liegt sterbenskrank zu Hause, ich würde alles geben, wenn mein Kind todkrank zu Hause ist, ich würde sämtliche Sparbücher plündern, alle Ärzte aufsuchen und alles versuchen. Kann sein. Kann sein, dass das so ist. Mir geht es darum, und diese Frage stelle ich mir, zu was ich bereit wäre, wie weit ich gehen würde, auch etwas von mir preiszugeben, um von Jesus etwas zu erwarten. Hier prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Ausgelöst sicherlich durch eine Krise. Und der Jairus ist an dem Punkt angekommen, wo er sagt, in dieser krisenhaften Situation, da gibt es wirklich nur noch eine Chance, nur noch einen Weg, und dieser Weg heißt, sich Jesus auszuliefern. Wenn ich aber noch mehr und noch weiter in der Zeitgeschichte bohre und versuche, noch mehr herauszufinden, dann weiß ich, dass die damalige Tradition die war, dass so nach jüdischem Vergeltungsglauben der Tod der Kinder oder dass sie sehr krank sind, auch als Strafe und Gericht von Gott für eine besondere Schuld, die der Mensch oder die Eltern auf sich geladen hatten, angesehen wurde. Und bei der Stellung des Jairus bedeutete das viel. Wenn die Menschen so gedacht haben, in diesem Denken sich also bewegt hatten, Jairus, deine Tochter ist krank, was hast du verbrochen? Was hast du gemacht? Was ist da quer in deinem Leben? Wo sind da deine Sünden? All das hat sich ja in ihm wahrscheinlich auch abgespielt innerlich. All das ist ja mitbedacht worden. Kann er sein Amt behalten? Wie ist sein öffentliches Ansehen? Wird es beschädigt? All das steht auf dem Spiel. All das geht hier ja Jairus durch den Kopf. Ja, Jairus wird mir hier als ein Mensch beschrieben. Das entnehme ich hieraus, der mit seinem traditionellen und kulturellen Hintergrund in eine ganz große Not hineingekommen ist. Er wird vollkommen durcheinander gewirbelt. Die Krise, zum einen der feste Glaube an Gott, er der Prediger, der Theologe, der den Menschen die Schrift auslegt. Da kommt die Krise durch den Tod oder durch den drohenden Tod seiner Tochter, starke Krankheit. Und dann, wenn man noch bedenkt, dass er sich dann ausliefern soll an Jesus, diesen Wanderprediger. Ja, er redet auch mit Vollmacht, aber es ist dennoch eine Kluft da zwischen den Pharisäern und ihm. Dann dieses Denken, ach, wenn es den Kindern der Familie schlecht geht, dann hat Jairus selber irgendwas verbockt in seinem Leben. All das wirbelt sich so durcheinander. Und ich spüre beim Lesen, wie er mit allen Mitteln da herauskommen will. Und da wirft er sich einfach so vorne Jesus nieder. So diese Geste der Unterwerfung. Ich hatte folgendes Erlebnis, als ich vor einiger Zeit Köln besuchte, meine Heimatstadt, und mir einige Dinge noch einmal angeschaut hatte. Es war ein wuseliger Tag, heiß, und ich dachte, Mensch, Johannes, du brauchst einfach mal so einen Augenblick Ruhe. Und das waren viele Eindrücke, weil es war einiges zu tun auch. Und Köln hat eben nicht nur den Kölner Dom, sondern es gibt viele andere Kirchen, sehenswerte Kirchen. Und vielleicht macht der ein oder andere von euch das auch, sich einfach mal zurückzuziehen im Urlaub oder wenn man sonst irgendwo auch Städte besichtigt, sich an eine Kirche hinzusetzen und einfach mal 2-3 Minuten Ruhe zu haben. Gedanken einfach schweifen zu lassen, vielleicht so ein Stück auf das Kreuz fixiert sein, eine kurze Zwiesprache mit Gott zu halten. Das war ein sehr beruhigender Moment. Das waren vielleicht 40, 50 Personen in der Kirche, die nicht allzu groß war oder ist. Recht überschaubar. Zwei Reihen, das Mittelschiff, ganz ruhig, Türe geht auf, Lichtstrahl fällt hinein, eine Person geht nach vorne, gut gekleidet, Mitte 40, Typ her, Manager, mittleres Management. Man hörte, wie er so durch die Kirche schritt, nach vorne zum Altar. Und ich spürte dann auch, wie die Blicke der Leute sich so ein Stück auf ihn fixierten. Dann bekreuzigte er sich, fiel nieder und fing an zu beten. Aber nicht still, sondern so, dass man so einige Wortfetzen mit aufschnappen konnte. Und da ich so ein Stück weiter vorne saß, bekam ich mit, was er auf dem Herzen trug. Zum einen fand ich das beeindruckend, es war aber auch ein Stück verstörend. Ich würde sowas wahrscheinlich nie machen. Aber da kam ein Mann, einfach getrieben von dem, was er auf dem Herzen trug, in diese Kirche hinein. Und es scherte ihn überhaupt nicht, dass da 40 oder 50 oder 60 Leute saßen, sondern er kniete nieder vor dem Kreuz und betete. Jairus. Jairus drängte sich einfach hier zu Jesus und er spürte, zu diesem Jesus kann ich kommen, da ist wirklich Hoffnung. Jesus lässt sich drauf ein. Er folgt ihm. Und ich denke, es ist wichtig, diese kleine Note hier zu lesen, die Markus überliefert, in Vers 24. Und er ging hin mit ihm. Wir wissen, ich habe es eben schon erwähnt, um das gespannte Verhältnis der Pharisäer zu Jesus. Aber diese kleine Bemerkung zeigt mir, dass Jesus auch für die da ist, die ihm, um es gelinde auszudrücken, reserviert gegenüberstehen. Ein Mensch ist in Not, er braucht die Hilfe Jesu. Und Jesus lässt sich hier nicht auf Diskussion ein, sondern er merkt, Jairus liefert sich wirklich aus, er ist ganz bei Jesus. Und der Text sagt, er ging hin, Jesus, und folgte ihm. Und das ist die erste Erfahrung, die Jairus hier an dieser Stelle macht. Ende Szene, erster Teil, hier in diesem Text. Es folgt eine Unterbrechung. Kennen wir die Äußerung versteckter Not, verstohlene Blicke von Menschen auf das unerreichbare Glück anderer Personen? Es gibt Menschen, gerade die Menschen, denen es am ärmsten geht, die schämen sich oft am meisten, weil jede Bitte um Hilfe wie eine Schande oder auch wie so eine Art schamloser Offenbarungseid empfunden wird. Manchmal spielen solche Leute ihr Leiden herunter. Sie sagen dann, alles ist halb so schlimm. Eigentlich geht es mir ganz gut, macht ja keine Sorgen. Und sie fürchten sich dann, dass sie andere mit ihren Problemen und Nöten anstecken könnten oder belasten könnten. Nach außen wird dann so ein guter Eindruck gewahrt, mit allem Fleiß eine Schutzwand der Schamhaftigkeit auch errichtet, um die anderen oder den anderen die Ansteckungsgefahr des eigenen Ichs zu ersparen. Mit anderen Worten, Menschen, die innerlich sehr vereinsamt sind, aus vielerlei Gründen, Menschen, die aber dennoch nach außen hin sich so geben, dass alles in Ordnung ist. Und dann wird hier überliefert, Vers 25 und 26, da war eine Frau, hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, hatte viel erlitten von vielen Ärzten, all ihr Gut dafür aufgewandt. Es hat ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer geworden. Das Leiden der Frau hatte für sie eine fatale Wirkung, sozial, religiös geächtet. Sie galt als unrein und alles, was mit ihr in Berührung kommt, wurde verunreinigt. Eine scheue, vielleicht auch verschämte Frau, 12 Jahre abgesondert und getrennt vom wirklichen Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Leben auch im Widerspruch war. Einerseits immer wieder sagen zu müssen, komm mir nicht zu nahe, steck dich nicht an, verunreinige dich nicht, mach dich nicht schuldig. Und das war tatsächlich so nach damaligem jüdischem Glauben. Und auf der anderen Seite das unaufhörliche Verlangen nach Nähe und Berührung. Einfach nur dazu zu gehören, ein normales Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das ist die Frau, die uns hier beschrieben wird. Sie hatte viel unternommen, sagt Markus, Ärzte, Ratgeber aufgesucht, Ersparnisse aufgebraucht. Im Gegenteil, wird hier überliefert von Markus, es ist noch schlimmer geworden, noch verzweifelter ist sie dadurch geworden. Sie hat viel durchlitten, viel mitgemacht, wundgerieben. Was für eine Person, was für eine Frau entsteht da vor eurem Auge? Ein Mensch, der so am Ende aller seiner Hoffnungen angelangt ist. Da könnte man sich auch die Frage stellen, wie viel Resignation ist da angesagt? Oder eben auch genau das Gegenteil, nicht nur oder eben nicht Resignation, sondern auch wie viel Mut ist jetzt auch, die sie sich nimmt, wie viel Kraft ist da, bis zum Äußersten zu gehen. Die Frau, auch das wird hier überliefert, hatte von Jesus gehört, ja, da keimte nochmal Hoffnung auf, aber, gleichzeitig müssen wir ein Aber an dieser Stelle machen, in welchem Verhältnis stand sie zu diesem Jesus? Sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund werden. Das ist eine Vorstellung, die in unseren Ohren eher magisch klingt. Das wird an vielen oder an einigen Stellen im Neuen Testament erwähnt, wo Menschen Jesus nur kurz berührten oder auch Kleider der Apostel und dann werden sie schon gesund. So eine Vorstellung, mit der wir heute weniger anfangen können. Aber dennoch, sie hat das feste Vertrauen, Jesus könne sie heilen. Sie hat die Berührung oder Sehnsucht nach einer Berührung mit Jesus. Sie hat von ihm gehört, von diesem Gelehrten, von Jesus. Aber eigentlich, und das ist das Dilemma auch, eigentlich besteht da keine Chance, zu diesem Jesus zu gelangen. Das war nicht möglich. Das durfte sie nicht, auch nach damaligen Vorstellungen, nach den damaligen Geboten. Es bestand keine Chance wegen ihrer Unreinheit. Aber die Frau verkörpert für mich auch so einen Typ von Mensch, der eine Sehnsucht nach Erfüllung und göttlicher Nähe hat, und zwar über die Grenzen des traditionellen Glaubens hinweg. Hier berühren sich Jairus und auch die Frau, hier haben sie eine gemeinsame Schnittmenge. Jairus dachte wahrscheinlich, wenn keine Krise in sein Leben gekommen wäre, hätte er nie für möglich gehalten, dass er sich vor Jesus niederwirft. Aber dann ist es passiert. Da platzt er so richtig in die Menge hinein und fällt Jesus zu Füßen. Bei der Frau ist es, ja, es ist umgekehrt. Sie hat da diese Scheu und weiß, eigentlich besteht keine Möglichkeit, mit Jesus in Verbindung zu kommen. Aber sie denkt wirklich, es muss was passieren. Und dann sagt sie, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, nur so sein Gewand, das würde schon ausreichen. Also auch einen ganz starken Zug zu Jesus hin, aber eher so die zurückhaltende Art. Was hindert Menschen heute an der Begegnung mit Jesus? Und wie viel Ballast an Tradition und Vorurteilen, auch aus kirchlichem Denken heraus, ist da vorhanden? Eigentlich kann ich nicht zu Jesus kommen. Mir geht es ja auch darum, zu fragen, wo tauchen diese Typen von Menschen in unserer heutigen Zeit auf? Oder auch in meinem persönlichen Leben. Was hindert mich daran, wirklich noch einmal so radikal Jesus auszuliefern? Und die Frau sagt dann, okay, wenn ich ihn nur an seinem Gewand berühren könnte. Es reicht schon aus. Und wo würden wir diesen Menschen einen Zugang, einen zaghaften Annäherungsversuch zu Jesus ermöglichen? Wo machen wir Mut? Die Art und Weise, wie die Frau mit Jesus in Verbindung tritt, gibt für mich Aufschluss, wie Jesus heilen möge. Eine Berührung reicht aus. Eine Berührung aus Liebe, eine Hand reicht die andere. Eine Berührung ohne zu fragen nach Würde oder Unwürde, nach Leistung oder Verdienst, sondern einfach da sein. So soll Jesus an uns handeln. Erst einmal diesen ersten Schritt gehen. So einfach denken Menschen. Und die Frau dachte und glaubte auch so. Ihre Hoffnung wurde erfüllt und sie wurde von ihrer Plage geheilt. Interessant ist, wie sich Jesus hier an dieser Stelle verhält. Er gibt sich nicht mit der logischen Antwort der Jünger zufrieden, als er spürte, da ist eine Kraft von ihm ausgegangen. Eine, wie ich finde, sehr interessante Stelle hier, die uns von Jesus überliefert wird. Er ist in diesem Gedrängel, in diesem Gewusel und er spürt dennoch, dass da etwas ist, was so nicht vorkommt, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Sehr bemerkenswert. Und die Jünger sagen, Jesus, hier sind zig Dutzende von Personen und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus geht dem weiter nach. Er spürt, dass da sich etwas abgespielt hat, worauf er eingehen möchte. Und da lässt er nicht locker. Und er zieht diese Frau aus der Menge heraus. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte, Vers 32. Also stellt euch diese Situation vor, die Frau berührt Jesus, wird gesund, spürt das, denkt sich, wow, was für eine Erfahrung, ich mache mich jetzt ganz schnell aus dem Staube. Und dann zieht Jesus sie aus der Menge heraus. Alle Blicke richten sich auf sie. Was für eine peinliche Situation für diese Frau. Was für eine peinliche Situation. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Sie wollte unerkannt bleiben. Aber das ist das Interessante. Jetzt ist eine Begegnung von Person zu Person daraus geworden. Und auch hier treffen sich die beiden, Jairus und die Frau wieder. Bei aller Gegensätzlichkeit in ihrem Charakter. Auch sie fällt jetzt Jesus zu Füßen. Anerkennt ihn als ihren Herrn und Heiland an. Und wenn wir hier weiterlesen, noch mal einen kurzen Blick hineinwerfen in unseren Text, zitterte sich, sie wusste, was in ihr geschehen war. Sie kam viel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit. Ich weiß nicht, was mit ganzer Wahrheit gemeint ist hier an dieser Stelle. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie ihm gesagt hat, du, ich leide seit 12 Jahren und eigentlich durfte ich dich nicht berühren und dann erzählt sie, und sprudelte es aus ihr heraus. Und wahrscheinlich auch teilte sie ihm die Verzweiflung mit, ihn einfach nur zu berühren, diesem Glauben zu leben, ihn einfach nur zu berühren und gesund zu werden. Und was sagt Jesus? Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich denke, es ist hier ganz interessant, an dieser Stelle noch einmal genau hinzugucken. Wir sind so im Zentrum dieser Begegnung Jesu mit diesen beiden Personen angekommen. Wie entsteht Glauben und wie entsteht Leben? Glaube und Leben, das entsteht in der persönlichen Begegnung mit Jesus. Jairus hat das erfahren, als er da in diese Menge hineinplatzte, vor Jesus niederfiel. Und die Frau erfährt das auch. Und ich denke, es war ganz wichtig, dass Jesus hier noch einmal nachgehakt hat und dieser Frau ihr auch versichern wollte, du brauchst dich nicht zu fürchten vor mir. Und dein Glaube, Der hat dir wirklich geholfen. Es ist eine Begegnung geworden von Angesicht zu Angesicht. Die Bestätigung, die die Frau hier von Jesus bekam und dass sie hörte, meine Tochter, übrigens ein ganz besonderer Titel, der vergeben wird, mein Sohn und meine Tochter, wird immer dann verwendet, wo es um ein Erbe geht. Du gehörst zu mir, sagt Jesus. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er nimmt sie in sein Reich auf. Das finde ich so faszinierend. Es kommt kein Vorwurf aus dem Munde Jesu, sondern meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er nimmt sie in seine Familie auf, eine Frau, deren Glaube sich darauf beschränkte, als sie gesagt hatte, wenn ich nur ein Stück seines Gewandes berühren könnte. Das reicht aus. Und es zeigt mir, wie entscheidend solche Schritte des Vertrauens zu Jesus hin sind. Wie entscheidend wichtig solche Schritte des Vertrauens sind. Alles, sich ganz und gar auf Jesus zuzubewegen, sich ihm auszuliefern. Es ist ein Glaube, der nach unseren Vorstellungen eher verschwommen, unvollständig gewesen sein mag. Die wusste nicht von 28 Glaubenspunkten oder sonst irgendetwas. Wenn ich nur ein Stück seines Gewandes berühren konnte. Zweite Szene zu Ende. Das, was wir jetzt gehört haben, gerade war ja nur eine Unterbrechung. Wir sind ja eigentlich auf dem Weg zum Haus des Jairus. Und wir müssen wissen, an dieser Stelle noch einmal uns auch noch mal in die Geschichte neu hineinversetzen. Jairus hat das alles mitbekommen. Der war ja dabei, ganz nah bei Jesus. Ganz nah bei Jesus. Und was passiert jetzt? Als er aber noch so redete, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge. Ja, dann geht die Geschichte weiter. Sie kommen ihm entgegen, sagen, zu spät. Jairus, keine Chance. Kannst alles abblasen, bemühe nicht weiter den Meister, deine Tochter ist gestorben. Resignation, das Leben geht eben weiter und dann müssen wir es eben so hinnehmen. Für Jairus bedeutet dieser Vorgang aber sehr viel, das, was er gerade mitbekommen hat. Die Frau, sie war in ihrem persönlichen Glauben an Jesus geführt worden. Und an Jairus geht jetzt der Ruf, auch aus seinem alten Denken, aus seiner Tradition herauszutreten, wirklich in die Freiheit des Glaubens. Auch hier ist Jairus ja nochmal konfrontiert worden mit einem vollkommenen Bruch seiner Tradition und dessen, was Glaube bisher ausgemacht hat. Da ist eine unreine Frau, die Jesus berührt und die wird gesund. Und Jesus sagt auch noch, toll, meine Tochter, ich habe dich in mein Reich aufgenommen, du bist gesund geworden. Also hier wird Jairus ja noch mehr durcheinander gewirbelt. Und Jesus macht ihm jetzt unmissverständlich klar, und das kommt ja auch in diesem Text zum Ausdruck, Jairus, jetzt mach bloß nicht schlapp auf halbem Weg. Bleib dran. Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Und er denkt jetzt mit, er kombiniert ganz schnell Jesus. Und er wendet seinen Blick jetzt hier zu dem Jairus und sagt, fürchte dich nicht, Jairus, glaube nur. Mensch, Jairus, du bist doch schon so viele Schritte gegangen. Du hast dich wirklich mir auch gezeigt. Du bist einfach zu mir gekommen, hast so viel Vertrauen gehabt, bist vor mir niedergefallen. Jairus, vorbildhaft. Du bist den ganzen Weg mitgegangen, hast gesehen, wie die Frau gesund wurde. Und diesen Glauben, Jairus, diesen Glauben behalte weiter. Fürchte dich nicht, glaube nur. Was lärmt und weint ihr? Lesen wir weiter. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus. Nur einmal wird im Neuen Testament davon berichtet, wie Jesus ausgelacht wird. Und vielleicht ist es das höhnische und bisweilen zynische Gelächter der selbstgewissen Verzweiflung. Menschen, die nichts und gar nichts mehr von Jesus erwarten. Das ist der Gegensatz zu den anderen beiden Personen, zu der Frau und Jairus. Die glauben und die anderen sagen, ja, Jesus, bei dir, auch wir trauen dir das nicht zu. Sie lachen ihn aus. Und nur einmal wird berichtet oder zweimal wird berichtet, wie Jesus sagt, haut ab. Er wirft sie alle zur Tür hinaus und sagt, lasst mich in Ruhe. Und das zeigt mir, wie deutlich und wie radikal und mit welcher Hingabe sich Jesus auch für diesen aufkeimenden, starken Glauben dieser beiden Personen oder dieses von Jairus hier einsetzt. Er wirft sie alle zur Tür hinaus. Haut ab, ich habe mit euch nichts zu schaffen. Er nimmt das Kind bei der Hand und aus seinem Wort kommt Leben. Und vielleicht war für Markus das Ereignis so groß, dass er die entscheidenden Worte, die Jesus hier gesprochen hat, auch ins Aramäische, hier das lösende Wort in der Ursprache, eben auch für uns aufbewahrt hat. Die Zeugen sind völlig außer sich. Wörtlich steht hier, sie entsetzten sich mit großem Entsetzen. Und dann steht hier etwas, wo Jesus dann sagt, gebt ihr zu essen. Gebt ihr zu essen. Ich habe mich gefragt, warum wird das hier überliefert und warum steht das hier? Ich erkläre mir das so, dass Jesus auch hier mit einem Schuss Nüchternheit diesem Wunder auch entgegentritt. Das schafft Vertrautheit und Nähe. Jesus will keinen Sensationsglauben. Er möchte, dass du dich im Vertrauen auf seine Person wirklich näherst. Er möchte, dass das, was Jairus und die Frau hier erlebt haben, dass das wirklich in ihrem Leben breit verankert wird. Dass dieser Sensationsglaube nicht einfach nur so ein Strohfeuer ist, sondern dass auch gesagt wird, hier, ich übergebe dir jetzt deine Tochter wieder und ihr könnt gemeinsam leben. Gebt ihr zu essen, kümmere dich. Also auch mit diesem Glauben, der entstanden ist, in die Normalität des Lebens einzutreten und in die Normalität des Lebens mit dem Glauben zu meistern. Wenn wir das zusammenbinden, was wir hier gerade gelesen haben und verfolgt haben an diesen beiden Personen und wie wir auch dran geblieben sind an Jairus und der Frau, dann können wir für uns selbst entscheiden, wo wir stehen. Kommen wir manchmal so zaghaft und scheu daher zu Jesus wie diese Frau oder platzen wir manchmal so zu Jesus wie Jairus? Fallen wir wirklich vor Jesus nieder? Verlangen wir alles von ihm oder denken wir, ach, nur ein bisschen reicht aus, Jesus. Komm, ich brauche dich einfach. Ich habe gefragt, welche Note würdest du deinem Glauben geben? Und egal, welche Note es ist, der Text sagt mir, ob klein oder groß, es ist immer Chance und Möglichkeit da, zu Jesus zu kommen. Es ist immer die Chance und die Möglichkeit da, ihm zu vertrauen. Im Zentrum des Textes steht hier, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur, dass Jesus da ist, dass er gesund macht und Erfahrungen schenkt. Und das will ich auch für mein Leben und für euer Leben in der Zukunft erwarten. Amen.